überall. Das LoRa aber ist gegen Waffen. Geld müssen wir uns anders beschaffen.
Damit man nicht als Kriminelle enden, bitten wir euch, für uns zu spenden.
Ach so, das war der Hintergedanke.
Damit wir eure Konten nicht plündern müssen, bringt uns doch das Geld freiwillig.
LoRa.ch.
Tick-Tack, 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 Radio-Attack. Eine andere Welt ist möglich.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio-Attack, Folge 1097. Heute mit mir, dem Matthias. Und heute gibt's die zweite von zwei Sendungen zum Gespräch unserer Attack-Ökonomin Lisa Mittendrein mit der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel im Flug. Und zwar im Rahmen der Veranstaltungsreihe Die neue Welt kommt nicht von allein. Das war ein Podiumsgespräch, das am 9. November 2024, kurz nach der Nationalratswahl, stattgefunden hat, in dem sich die zwei über den Ausgang der Nationalratswahl und den Rechtspopulismus in Österreich und Europa unterhalten. Der Gesprächspartner bei dieser Veranstaltung ist eben Natascha Strobel, die ist eine bekannte Politikwissenschaftlerin, die sich hauptsächlich mit rechten und rechtsextremen Parteien beschäftigt und unter anderem auch die Bücher Radikalisierter Konservatismus und Solidarität verfasst hat. Hier im ersten Ausschnitt besprechen die zwei das Thema der Kulturkämpfe, das auch im Wahlkampf immer wieder thematisiert wird und vor allem, dass die Kulturkämpfe in vielerlei Hinsicht an die Stelle von Klassenkämpfen gerückt sind.
Ich würde ganz gerne einen Aspekt noch dazu stellen, der mich beschäftigt und würde mich auch interessiert, was du dazu denkst. Nämlich als Ebene, die da sozusagen mitläuft, ist mit dem Aufkommen des Neoliberalismus, haben sich die politischen Positionen in allem, was irgendwie ökonomisch ist, im weiteren Sinn, all was irgendwie Wirtschaftspolitik ist, zum Teil auch Sozialpolitik, in den anderen Parteien oder eigentlich in allen Parteien sehr stark angeglichen. Ne? Also es ist ein bisschen egal eigentlich, wie man heute wählt, Wirtschaftspolitik kriegt man eigentlich dieselbe. Ja? Es ist so viel vorgegeben von der Logik, der Globalisierung, von der Logik und von den Regeln auch der Europäischen Union, von dem, was quasi ökonomischer Common Sense ist, ne, in der Politik, da ist die Vielfalt an Positionen viel, viel geringer als das, was es sozusagen in den davor noch gab, ne, in den 60er, 70er Jahren. Ne. Also wir merken als Attac, wie schnell wir, oder unsere Rolle ist immer sozusagen die Abweicherinnen dann zu sein, ja, und da aufzumachen, zu versuchen, aber wie schnell das geht mit Positionen, die eigentlich Mainstream-sozialdemokratische Positionen gewesen wären in den 80ern. Ne? Warum spielt das eine Rolle? Weil mein Eindruck ist, oder was ich sozusagen immer wieder auch gelesen habe, ich habe gerade Euro-Whiteness gelesen von Hans Kundnani im Buch über quasi die Rolle von Whiteness in der Europäischen Union und in der europäischen Integration, der macht das auch, aber zitiert auch Leute, die ich jetzt nicht mehr weiß. Und das Argument ist da, durch diese Einheitsposition quasi, ne? Also diese sehr wenig Abweichungen in der Wirtschaftspolitik, verschiebt sich der politische Aushandlungsprozess ausschließlich auf den Bereich der Gesellschaftspolitik. Ne? Und da kann man jetzt sozusagen Unterschiede machen. Ne? Wie positioniert sich die FPÖ in dem, oder kannst du mit dieser Sichtweise was anfangen?
Sehr viel sogar, weil das korrespondiert genau mit dieser Idee von Kulturkämpfen. Das ist in den Anfang der 90er Jahre, ist da das erste Buch dazu erschienen, das Culture Wars heißt, wo genau diese These formuliert wird. Also ökonomisch ist alles gegessen, ne? Kapitalismus hat obsiegt, gibt es nichts mehr zu holen, gibt es nichts mehr zu machen. Und jetzt geht es darum, welche Position man gesellschaftspolitisch einnimmt. Das Spannende ist, dass diese Begriffsschöpfung, die da entstanden ist, eigentlich auf die 50er Jahre in Preußen referiert, wo es um den Einfluss des Katholizismus und des Protestantismus auf das Bildungssystem geht. Und in den 90er Jahren, das ist für die USA beschrieben, war das interessanterweise auch der Ausgangspunkt für diese Kulturkämpfe, die da beschrieben sind, der Einfluss von Religion auf das Bildungssystem. Und zwar von verschiedenen orthodoxen quasi Gruppen, die unterschiedliche Theologien vertreten haben, aber sich einig waren, also der Atheismus und quasi der Säkularismus, das darf nicht reinkommen. Und hier sind genau diese ersten Gruppen, die teilweise heute noch aktiv sind, also diese Mütter für Gott oder was auch immer, die so ganz, denen so ganz wichtig ist, ja, diese Homeschooling-Bewegung, das kommt alles genau aus diesem ersten Kampffeld. Und ich finde es immer wieder so spannend, dass es immer wieder auf Bildungseinrichtungen als Orte des Kulturkampfs zurückkommt. Dort, wo es quasi wirklich zählt, weil dort natürlich die gesellschaftliche, die intellektuelle Reproduktion passiert und wer hat welchen Einfluss, wer darf wie weiterkommen, wer darf drinnen sein, wer darf nicht drinnen sein, was wird gelehrt, was wird nicht gelehrt. Und da ist die FÖ natürlich voll dabei. Jetzt fällt mir eine Policy ein, der FÖ. Eine Meldestelle für Lehrer, die nicht spuren, ja? Also die Sachen unterrichten, die nicht in Ordnung sind. Das will die FPÖ einrichten. Gibt es natürlich schon ewig in den USA, genau von diesen Gruppen. Und hier entstehen die Kulturkämpfe. Und diese Kulturkampfdynamik, die Anfang der 90er, wahrscheinlich ein bisschen früher entstanden ist, aber Anfang der 90er begonnen wird zu beschreiben, ist halt jetzt natürlich durch die sozialen Medien, durch verschiedene andere Faktoren in voller Blüte. Aber sie funktioniert eigentlich erstaunlich gleich seit fast 40 Jahren.
Ja, das war zum Thema Kulturkämpfe. Wenn man den Begriff oder den englischen Begriff Culture Wars googelt, findet man oft schöne Memes oder Karikaturen, bei denen gezeigt wird, wie so dicke, zigarrenrauchende Monopoly-Milliardäre im Hintergrund lachen, während im Vordergrund Leute über soziale Themen und kulturelle Themen streiten. Und dann steht im Text dabei, sie bringen uns dazu, Kulturkämpfe zu führen, damit wir keine Klassenkämpfe führen. Das heißt also, dass viele Politiker und mächtige Leute in der Gesellschaft gezielt eben Kulturkämpfe und solche Themen anheizen, weil, wie vorher eben richtig gesagt wurde, große wirtschaftspolitische Veränderungen hat es in den letzten Jahrzehnten in der westlichen Welt eigentlich kaum gegeben. Und seit einigen Jahrzehnten geht eigentlich ununterbrochen der Trend weiter, dass die oberen 10-1% immer vermögender werden, während die unteren 50% ärmer werden und dass das, was man bei uns früher unter Mittelschicht verstanden hat, heute eigentlich auf 40% der Bevölkerung zusammengeschrumpft ist. Es gibt ein recht interessantes Interview mit dem amerikanischen Bürgerrechtsaktivisten Martin Luther King, der in den 60er Jahren die Bürgerrechtsbewegung zur Gleichberechtigung von afroamerikanischen Menschen in den USA angeführt hat, indem er von einer New Phase of the Civil Rights Struggle, also einer neuen Phase des Kampfes um die Bürgerrechte, spricht. Und da erklärt er seine Ansicht, dass die verschiedenen Erfolge seiner Bürgerrechtsbewegung in den 60ern, wie die Abschaffung der legalen Segregation oder die Stärkung des Wahlrechts für alle Amerikaner und Verbote von Diskriminierungen aufgrund von Rasse, dass solche Sachen eben, wie er sagt, fast schon einfach möglich waren, dass niemanden wirklich viel Geld gekostet hat, diese Sachen umzusetzen und eigentlich nur ideologischer Widerstand von Leuten zu diesen Themen bestanden hat. Während beim Kampf für wirtschaftliche Gerechtigkeit, wie er sagt, zum Beispiel der Abschaffung der Armut, großer Widerstand von reichen, mächtigen und vermögenden Leuten kommen wird, weil diese Dinge abzuschaffen, wie er sagt, der Nation Milliarden von Dollar kosten werden und die Leute natürlich diese Milliarden entweder nicht verlieren oder weiterhin vom ungerechten System profitieren wollen. Dieses Interview gibt es in Gänze oder in Ausschnitten auf YouTube zu sehen, kann man einfach bei der Suche eingeben, ist sehr interessant und sollte man sich per Gelegenheit auf jeden Fall anschauen, da er das wirklich sehr anschaulich erklärt und vieles, was er sagt, sich auch in die heutige Zeit übertragen lässt. Da zum Beispiel ein Erfolg für die Gerechtigkeit die Ehe für alle niemanden groß viel Geld gekostet hat, während bei wirtschaftlichen Änderungen wie zum Beispiel am Mietendeckel oder Erhöhung der Sozialausgaben das natürlich immer schwieriger wird, weil das die Taschen von einigen sehr einflussreichen Leuten potenziell leichter machen würde.
Welche Rolle spielt dann die Angst vor Abstieg und vor Verlust von etwas nochmal?
Es ist ja nicht nur die Angst quasi vor Abstieg, sondern es ist die Angst, den Wohlstand, den man sich erhofft hat, nicht zu erreichen. Das ist sogar noch eine Stufe schon davor. Das gibt es super spannend schon in den Pegida-Studien. Deutschland hat viel bessere Forschung, was diese Leute betrifft, das ist auch ein größeres Land, aber die haben schon in den, also wann war Pegida, oh mein Gott, vor 8 Jahren, haben die schon so eine beobachtende Studie gemacht. Und das Spannende ist, dass dort eben nicht die Leute sind, die nicht wissen, wie sie die nächste Miete zahlen müssen und Angst haben, dass sie, wenn die Waschmaschine kaputt geht, was sie dann machen. Aber das sind die Leute, die Angst davor haben, so zu werden. Das sind Leute, die haben das Haus im Grünen, die haben die 2 Urlaube im Jahr, die haben die Autos, die haben ihre sicheren Arbeitsplätze, aber sie haben Angst davor, dass das nicht weitergeht oder dass es für ihre Kinder nicht mehr so funktioniert. Und man muss das ja auch wirklich sagen, sie haben ja recht bis zu einem gewissen Grad. Sie haben recht, dass dieser Wohlstand, der seit dem Wirtschaftswunder oder was auch immer versprochen wird, nicht mehr eingehalten werden kann in der Form, wie er versprochen worden ist. Also wenn man brav arbeitet und brav mittut, na, dann kann man so und was wir noch alles gehört haben, ja, wenn man studiert, dann ist sowieso, dann wird man in Geld baden.
Ich vermute einen recht hohen Anteil an Sozial- und Geisteswissenschaftlichen Studierenden hier im Publikum.
Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich sage, studiert nicht Sozial- und Geisteswissenschaften.
Nein, aber das halte ich auch nicht für richtig. Also sag nein, bitte nicht.
Studiert es, aber ja. Yeah. Moving on. Ja, aber also zu Recht. Und auch quasi diese gefühlte oder erfahrene, aber real quasi empfundene Abwertung von Bildungsabschlüssen, die nicht diesen akademischen Weg gehen, also von Lehre, von Facharbeitern, wo man quasi seine Identität mal darauf aufbauen konnte und jetzt ist es gefühlt nichts wert. Das spielt alles eine Rolle. Ja, das heißt, das sind Leute, die schon bei dem Gefühl von Abstieg, bei der Idee, dass ein Abstieg erfolgen könnte, sich so radikalisieren, dass sie in dem Fall quasi bei Pegida dabei waren. Und ich glaube, die heikle Gratwanderung, die man machen muss, ist, dass sie recht haben in der Analyse. Ja, in den ersten Schritten, die sie machen, dass dieser Radar, dass man sagt, etwas stimmt nicht, etwas wird nicht mehr so geschehen, ja, wie es uns mal gesagt worden ist, dieses Misstrauen gegen das hegemoniale Versprechen, dass es das zu Recht gibt. Ja, und dann muss man sehen, welche Schritte die extreme Rechte unternommen hat, dass diese Leute eben sich nach rechts radikalisieren.
Vielleicht nochmal das aufgreifend, weil wir gerade auch bei der Wirtschaftspolitik waren, ein bisschen bei den Abstiegsängsten, ne, als Motivator. Was ist denn das wirtschaftspolitische Programm von einer Kickl-FPÖ? Gibt es da ein materielles Angebot, mit dem es uns dann allen wirklich dann doch besser geht? Oder zumindest manchen?
Du weißt das wahrscheinlich mindestens genauso gut wie ich, dass es halt diesen hart neoliberalen Einschlag gibt bei der FPÖ. Also wenn man das rein wirtschaftspolitisch betrachtet, ist sie natürlich von Zerschlagung quasi der letzten Bastionen der Errungenschaften der Arbeiterinnenbewegung, als bei der Sozialversicherung gesehen, das große Thema jetzt ist, dass die Kammern am Spiel stehen. Also man darf ja nicht vergessen, dass die Parteien, die Kammern, und mit Kammern ist eigentlich die Arbeiterkammer, man muss alle anderen auch abschaffen, wenn man die Arbeiterkammer abschaffen will, die haben eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Wenn sie wollen,
ÖVP, FPÖ und NEOS, ne?
Genau, ÖVP, FPÖ und NEOS unterscheiden sich keinen Millimeter quasi, wenn es um diesen Moment geht. Und die Zweidrittelmehrheit haben sie. Fragen von dieser, also von Schuldenbremse, das, was gerade Deutschland finanziell das Genick bricht, auch eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Ja, also und dann bis zu so steuerpolitischen Wahnsinnigkeiten, Flat Tax und so weiter. Also das kann man alles finden, wenn man bei der FPÖ wirtschaftspolitisch ein bisschen schaut. Privatisierungen, also diese, weil ich glaube, im Grunde seines Herzens interessiert das Kickl auch gar nicht, sondern das überlässt er halt denen, die sich mit Wirtschaft auskennen. Und die schmeißen halt all diese Forderungen da rein, die im Prinzip die Forderungen der industriellen Vereinigung sind. Die industriellen Vereinigung hat im Prinzip drei Parteien im Parlament sitzen, wenn es um Wirtschaftspolitik geht.
Als mir der Magen knurrte, schlief ich vor Hunger ein. Da hörte ich ins Ohr mir Deutschland, erwache schreien. Da sah ich viele marschieren. Sie sagten ins Dritte Reich. Ich hatte nichts zu verlieren. Ich lief mit, wohin war mir gleich. Als ich marschierte, marschierte, neben mir ein dicker Bauch. Und als ich Brot und Arbeit schrie, da schrie der Dicke das auch. Ich wollte nach links marschieren, nach rechts marschierte er. Da ließ ich mich kommandieren und lief blind hinter ihm her. Und einen Revolver und sagten, schieß auf unseren Feind. Doch als ich auf ihren Feind schoss, da war mein Bruder gemeint. Da wusste ich, drüben steht mein Bruder, der Hunger ist's, der uns eint. Und ich marschierte, marschierte mit seinem und meinem Feind. So stirbt mir jetzt mein Bruder, ich schlacht ihn selber hin und weiß nicht, dass, wenn er besiegt, ich selber verloren bin und weiß nicht, dass, wenn er besiegt ist, ich selber verloren bin.
So, im nächsten Ausschnitt diskutieren die beiden, wie die Klimakrise und deren immer stärker werdende Effekte sich auswirken. Rechte Parteien haben den Klimawandel ja oft geleugnet oder heruntergespielt, was natürlich bei den stärker spürbaren Effekten immer schwieriger wird. Und jetzt reden die beiden darüber, wie sich das auswirkt und wie rechte Parteien wohl in Zukunft mit diesem Thema umgehen werden.
Eine ähnliche Frage nochmal, welche Rolle spielt die Klimakrise im Denken von der FPÖ? Und auch, also kannst du ein bisschen größer machen als die FPÖ, wenn du möchtest, ne, in ähnlichen Akteuren.
Wir alle wissen, also die Leugnung ist nach wie vor das zentrale Moment. Das gibt es nicht. Dann geht es zum Relativieren über. Und wenn es gibt, dann ist es nicht menschengemacht. Und wenn es menschengemacht ist, was sollen wir tun? Wir kleines Österreich können gar nichts tun. Das heißt, das sind so die Schritte, die wir jetzt ganz offen sehen und die wir auch bei der FPÖ ganz offen sehen. Und viel zu wenig beachtet, gab es ein Video, und ich möchte jetzt hier nicht den falschen Namen sagen. Ich glaube, es war der Hafenecker, ich bin mir nicht sicher. Es kann auch ein anderer FPÖler ungefähr in der Hierarchie gewesen sein, der ein Video gemacht hat, das schon anders klang. Nämlich, also die Klimakrise ist real und sie ist schlimm und sie ist vielleicht auch menschengemacht. Und deswegen müssen wir die Grenzen schließen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wie können wir mit den Menschen, die wir jetzt hier schon haben, na, wie sollen wir da die Klimakrise bewältigen? Mit mehr Menschen können wir das auf gar keinen Fall. Und das schließt an die SVP in der Schweiz, die vor kurzem, in der Schweiz stimmen sie über alles ab. Also die haben immer dieses System, wo sie irgendwelche Dinge in die Öffentlichkeit schmeißen und dann stimmen alle Schweizerinnen permanent über alles ab. Und ein so ein Volksbegehren war die 10 Millionen Schweiz. Und dieses Volksbegehren war, war ab dem Moment, wo 10 Millionen Menschen in der Schweiz leben, gibt es keine Migration mehr. Gibt es keinen Familiennachzug mehr, ist Asylrecht ausgesetzt, gibt es keine Wirtschaftsmigration mehr, gibt es keine Facharbeiter mehr, gibt es gar nichts mehr. Darf niemand mehr in die Schweiz ziehen, physisch hinziehen. Weil ab dem Moment mehr trägt quasi die Schweiz nicht als Land und die schönen Berge und die schönen Alpen und die schönen Täler und die Wiesen und die Kühe. Ja, das muss alles erhalten bleiben und es ist nachhaltig. Und hier wird etwas miteinander verbunden, was sich im außerparlamentarischen Rechtsextremismus schon ganz, ganz lange verbindet und was so unter der Oberfläche schwelt und was meines Erachtens die große Erzählung sein wird der extremen Rechten in der Klimakrise. Und das ist Ökofaschismus. Ich weiß, das Wort wird oft anders verwendet, aber das ist wirklich Ecofaschismus. Und das sagt, es gibt einen Abtausch zwischen Menschenleben und Natur. Und mit Menschenleben sind nie die Leben gemeint von denen, die im globalen Norden wohnen, sondern sind immer die gemeint, die noch nicht da sind und die auch nicht kommen sollen. Und Überbevölkerung. Und das Klima kann man nur retten, wenn weniger Menschen in der Schweiz, in Österreich, in Europa, auf der Welt leben, weil die zu vielen, und die zu vielen sind die im globalen Süden, sind die mit nicht weißer Hautfarbe, die müssen halt einfach weg. Ne? Oder die können wir nicht retten. Das ist also die softe Variante ist, leider, ne? Kann man nichts machen. Aber man kann sich natürlich überlegen, was die nicht so softe Variante ist von dem Ganzen. Und das gibt's schon. Und das brodelt unter der Oberfläche und vor dem möchte ich wirklich warnen, weil wir es dann hier wirklich mit einem ganz krassen faschistischen Antwort auf die Klimakrise zu tun haben. Und das Vorspiel haben wir in der Pandemie ja schon gesehen. Ich glaube sowieso, dass diese Pandemieantworten sich sehr eignen, um zu sehen, wie die Klimakrise behandelt werden wird. Und da haben wir diesen krassen Sozialdarwinismus ja schon gesehen. Also sollen wir jetzt wirklich alle Masken tragen, weil so ein paar Leute sterben? Sollen wir jetzt wirklich in Lockdown gehen, weil die Leute, die ohnehin schon schwach und alt sind, ja? Oder das Virus kommt vom Balkan rein. Also wenn wir jetzt Grenzen zumachen, dann haben wir das Problem nicht. Und das sind alles faschistische oder protofaschistische Antworten, die auch in der Klimakrise gegeben werden.
Danke, dass du es ausgeführt hast. Ich finde es total wichtig, weil ich glaube, dass es also noch unterschätzt wird. Ja? Und dass vor allem unterschätzt ist, dass das eine aktive und eine proaktive Antwort auf die Klimakrise ist. Ne? Das ist nicht ein, wir tun so, als würde es nicht geben. Ne? Und damit, finde ich, muss man dann nochmal sehr klar den Blick auf sozusagen einen ganz liberalen Klimadiskurs werfen, der sich quasi mitschuldig macht, sowas groß zu machen, weil man ständig das Problem kleinredet und ständig so tun, es müsste sich in Wirklichkeit eh nichts ändern. Es wird eh alles so bleiben, wie es ist im Wesentlichen. Ja? Und die Leute spüren und sie wissen, dass das nicht wahr ist. Und dann bleibt als Möglichkeit, ne, entweder sozusagen eine linke Antwort, eine solidarische Antwort, oder es bleibt eine ökofaschistische Antwort. Ne? Und da, finde ich, sieht man sehr schön, wie in diesem Kleinreden und in dieser liberalen Form der Klimaleugnung, könnte man, finde ich, sagen, der Klimawandelleugnung, einfach weil das Problem radikal so ein kleinredet, man sich schuldig macht, ne, an sozusagen dieser Antwort. Ich schaue gerade, wie ich sozusagen da gut nochmal weiterkomme. Das ist ein sehr dystopisches Szenario, wie du es gerade gezeichnet hast. Historisch hat, also wir sind noch nicht im Faschismusbegriff, aber sagen wir, der historische Faschismus, der hat eine utopische Dimension gehabt, ne? Der hat ein utopisches Versprechen gehabt, der neue Mensch, das tausendjährige Reich, ne? Sozusagen die bessere Welt. Hat das sozusagen der heutige Rechtsextremismus nicht mehr?
Das ist super spannend. Also das die Frage, was ist denn Faschismus? Und 100.000 Definitionen. Und ich bin jetzt dazu übergegangen und ich merke das bei einigen, auch von meinen Kolleginnen, dass wir nicht mehr drumherum reden und dass wir nicht mehr von Rechtsextremismus reden, sondern dass wir uns jetzt trauen, wirklich quasi das als Faschismus bezeichnen, was unserer Meinung auch Faschismus ist. Ich habe einen sehr engen Faschismusbegriff, aber er ist da. Der kommt nicht irgendwann, sondern der ist da. Und die Frage ist, wie groß wird er und was lassen wir zu? Das ist nicht deterministisch und das ist nicht jetzt fatalistisch und alles ist vorbei, aber er ist da. Wir sehen, wie sich dieses Projekt formiert. Wir sehen die Gruppen, die sich formieren. Und jetzt ist die Frage natürlich, weil genau wie du sagst, dieses Zusammenspiel von Mythos und Utopie, also es gibt immer in der Vergangenheit diese eine Zeit, die super gut war und da will man wieder hin, das Römische Reich, die Germanen, ja, was auch immer, die 50er Jahre, was auch immer, die Wikinger. Das war immer ganz toll. Wenn es so toll war, warum sind die alle mit 31 gestorben? Ja, aber okay. Und dort will man wieder hin. Also man nimmt die Vergangenheit und will sie in die Zukunft geben. Das ist das palingenetische Versprechen. Das sind wir bei Roger Griffin. Make America great again. Ja, ist genau ein palingenetisches Versprechen. Amerika war mal groß, jetzt ist es nicht da, jetzt ist es Dekadenz, jetzt ist es im Niedergang und wir machen es wieder groß. Das ist ein 1a faschistisches Versprechen, nur in diesem Satz. Aber diese Utopie wird natürlich nicht ausformuliert. Ja? Man kann sie in den Antis ein bisschen ablesen, also wenn die Geschlechterverhältnisse wieder so sind, wie sie mal waren, wenn die Linken alle, was auch immer, ja, wenn man nicht so viele oder gar keine, ja, Leute mit anderer Hautfarbe mehr sehen muss und so weiter und so fort. Und das kann man runterdeklinieren bis zu junge, gesunde Körper nur sehen, ja, die Kranken und die behinderten Körper, die möchte man nicht sehen. Soziale Ausschlüsse, man möchte die Obdachlosen nicht mehr sehen und man möchte die Suchtkranken auch nicht mehr sehen. Also es bleiben nicht viele übrig, die der faschistischen Elite entsprechen. Und das sehen wir eigentlich in diesen Kulturkämpfen, die oft super lächerlich sind, sehen wir es eigentlich genau entlang dieser faschistischen Ausgrenzungen wieder. Ne? Das heißt, wir sehen all diese Anzeichen, wir sehen all diese Prozesse, aber wo es hingeht, das ist offen, weil sich dieses faschistische Projekt noch nicht zu einem Gesamtprojekt zusammengetan hat. Aber wir sehen, wie die Allianzen, also fast monatlich schauen, wer auf einmal wie zusammenkommt, was nicht für möglich gehalten werden ist. Ich rede schon gerne über ihn, aber dass man immer wieder erwähnen muss. Also wer vor 2 Jahren gesagt hätte, dass Elon Musk vor unsere aller Augen jeden Tag mit Neonazis abhängt. Und es sind wirklich Neonazis. Es ist nicht so ein Wald- und Wiesenrechtsextreme, wie du sie zuhauf hast auf Twitter, sondern er hängt einfach mit den ärgsten Neonazis ab auf Twitter. Deren Podcast, er macht sie groß. Und das ist der reichste Mann der Welt, der sich eine der wichtigsten sozialen Plattformen gekauft hat und ist angetreten mit dem Versprechen quasi, ist alles neutral und man mischt sich nicht ein. Und was er jetzt eigentlich macht, ist Election Interference. Er macht das zu einer Trump-Wahlpropaganda-Plattform. Und das ist so, es übertrifft so die kühnsten Vorstellungen, was man sich vielleicht vor 3 oder 4 Jahren gedacht hätte, was passiert, wenn du das geäußert hättest, hätten alle gesagt, naja, komm ein bisschen runter. Und es ist noch schlimmer. Ja, das heißt, wenn wir uns in 4 Jahren wieder treffen würden, dann sind vielleicht Dinge passiert, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Aber das sind Faschisierungsprozesse. Und wo das hingeht, ich hätte so eine Ahnung, aber der Mythos ist noch nicht ausformuliert.
So, das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Die vollständigen Aufnahmen der Gesprächsreihen sind auf dem Attac-YouTube-Kanal abrufbar. Wir hören uns nächstes Mal wieder und immer dran denken, eine andere Welt ist möglich.
Radio Attac gibt es auch im Internet unter www.radioattac.at.
Bonsoir, c'est LOL sur Radio Laura 97.5.